Hallo und willkommen zu Time Travel Gelantes.
Hallo.
Und hallo und willkommen zum Terminapril. Ganz recht, heute und in den folgenden Wochen sehen wir uns die gesamte Terminator-Reihe an. Mein Name ist Michael Heide.
Ich bin Mariella Linkert.
Und heute beginnen wir mit dem ersten Film, von dem damals übrigens niemand dachte, er könnte ein solch großes Franchise werden. Das war im Grunde nichts weiter als ein klassischer Slasher-Film.
Ja, wobei sich Cameron gegen die Bezeichnung immer gewehrt hat, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, gefragt nach dem Genre dieses Films hat er gesagt, das ist Tech-Noir, weil er halt so die Optik der alten Noir-Filme verbunden hat mit diesen ganzen futuristischen Waffen und so weiter.
Ja.
Und darauf ist er, glaube ich, hinausgekommen.
Rückblickend ist es atemberaubend, dass Terminator erst Camerons zweite Regiearbeit war. Der College-Abbrecher hatte laut seiner Wikipedia-Biografie als Trucker und Hausmeister gearbeitet und in seiner Freizeit Science-Fiction-Stories gelesen und selbst geschrieben. Aber Ambitionen, selbst Filme zu drehen, bekam er erst, nachdem er 1977 Star Wars von George Lucas gesehen hatte. Er las daraufhin alle möglichen Bücher über die Filmindustrie, drehte einen ersten Kurzfilm und bekam einen Job bei Roger Corman, für den er Miniaturen basteln durfte. Es folgten Special-Effects-Arbeiten unter anderem für Carpenter's Escape from New York, in Deutschland bekannt als Die Klapperschlange. Und als bei dem Trash-Sequel Piranhas 2 der Regisseur Miller Drake absprang, bekam er 1982 seine erste Chance, einen Kinofilm zu drehen. Das Ergebnis war nicht besonders gut, allerdings hatte Cameron beim Dreh in Italien einen Albtraum, der ihm im Gedächtnis blieb. Ein beschädigter Roboter verfolgte ihn mit Küchenmessern, während im Hintergrund irgendwas explodierte. Und er entschied sich, daraus einen Film zu machen. Slasher-Filme waren nach Carpenters Halloween ohnehin gerade topaktuell und Ridley Scotts Alien hatte die Formel ja auch schon erfolgreich auf das Science-Fiction-Genre drüber gestülpt. Also packte Cameron all seine Sci-Fi-Einflüsse in ein Drehbuch, darunter wohl auch eine Episode der Fernsehserie Outer Limits. Und der daraus resultierende Rechtsstreit ließ diese Einflüsse größer erscheinen, als sie waren, aber mehr dazu gleich in einem Moment. Er schaffte es, das Drehbuch an Produzentin Gail Ann Hurd zu verkaufen. Die hatte ebenfalls bei Roger Corman angefangen als Assistentin, sie hatte aber auch gerade ihre eigene Produktionsfirma gegründet. Cameron bekam für sein Drehbuch nur einen einzigen Dollar, aber dieser Dollar war geknüpft an die Bedingung, dass er auch selbst Regie führen durfte. Ihre Produktionsfirma Pacific Western Productions war allerdings zu klein, um den ganzen Film alleine zu stemmen, und sie holten die Firma Hemdale ins Boot. Und Cameron schrieb Geschichte. Für die Hauptrolle war eigentlich Lance Henriksen vorgesehen, mit dem er schon an Piranha 2 zusammengearbeitet hatte, aber der war dann doch nicht bedrohlich genug und er castete stattdessen einen österreichischen Bodybuilder, der gerade seinen Durchbruch als Conan der Barbar gehabt hatte.
Und kaum Englisch sprach.
Ja, Arnold Schwarzenegger. Was den Erfolg des Films besiegelte. Beim Dreh bekam er eines Tages Besuch von Drehbuchautor Tracy Tormé und das war dann der Auslöser für den vorhin schon erwähnten Rechtsstreit. Denn in der Outer Limits-Folge Soldier reisten zwei Soldaten aus der weit entfernten Zukunft in die Gegenwart, lange bevor der Krieg, aus dem sie stammten, überhaupt erst angefangen hatte. Und da hörten die Parallelen auch schon auf. Der Autor der Folge, Harlan Ellison, sah allerdings ein gigantisches Plagiat. Er nannte die ersten 3 Minuten von Terminator ein Shot-für-Shot-Remake der ersten 3 Minuten von Soldier. Und er redete mit Tormé, mit dem er befreundet war. Danach behauptete Ellison, Tormé hätte behauptet, dass Cameron behauptet hätte, er hätte das Drehbuch aus Harlan Ellisons Skripts zusammengeklaut. Und als Cameron dann der Zeitschrift Starlog ein Interview gab, in dem angeblich der Name Ellison fiel, auch wenn die betreffende Passage überhaupt nicht in der fertigen Printfassung zu lesen war, da drohte Harlan mit einer Klage. Hemdale teilte Cameron mit, dass sie es gerne zu einem Prozess kommen lassen würden, wenn er das wollte. Sollten sie diesen Prozess aber verlieren, dann würden sie im Gegenzug Cameron verklagen, weil er ihnen ein plagiiertes Skript untergejubelt hätte.
Und Cameron hatte kein Geld.
Genau, Cameron war super pleite zu dem Zeitpunkt und er stimmte schweren Herzens einem Vergleich zu, der an die Kondition geknüpft war, dass er nicht über den Vorgang reden durfte, woraufhin Allisons Version der Geschichte zur offiziellen Geschichte wurde. Aufgebauscht und abgefälscht, je weiter sie sich verbreitete. So war lange Zeit behauptet worden, es ging um eine ganz andere Folge, Demon with a Glass Hand, auch von Allison geschrieben. Und auch dort ging es um einen Zeitreisenden, der allerdings die Menschheit vor der Auslöschung durch eine Alien-Invasion bewahren musste. Und am Ende der Geschichte stellte er sich dann als unsterblicher Roboter heraus, was mit Terminator noch weniger zu tun hat als Soldier, und selbst dort waren die Parallelen ja bereits schon sehr, sehr dünn. Und Cameron bereut deswegen auch bis heute, dem Vergleich zugestimmt zu haben. Aber der Film, der nicht mal 6,5 Millionen Dollar gekostet hatte, brachte an den Kinokassen ganze 78 Millionen ein und wurde zum Durchbruch für James Cameron und seine spätere Ehefrau Linda Hamilton. Ohne Terminator wäre er nie in der Lage gewesen, Aliens, Titanic oder Avatar zu drehen. Und jetzt sehen wir uns den Film mal an. We'll be back.
Bis gleich.
Und da sind wir wieder.
Willkommen zurück.
Und um unsere Hausaufgaben gründlich zu machen, haben wir uns auch die ersten 3 Minuten von Soldier angesehen. Und unser Urteil ist ein eindeutiges...
Wir sind uns uneinig, wie weit die Parallelen reichen.
Ja, also dass es diese Parallelen gibt, auf jeden Fall. Schüsse am Nachthimmel und ein futuristisches Schlachtfeld.
Aber auch, dass ein Soldat und sein Gegenpart aus der gegnerischen Armee in der Zeit zurückgeschickt werden.
Ja.
Durch Blitze.
Nicht wirklich durch...
Doch, die beiden werden vom Blitz getroffen.
Ja, aber es wird dann anders dargestellt. Also ich finde die Unterschiede deutlich wichtiger. Also in Outer Limits sind es 2 menschliche Kontrahenten, die aufeinandertreffen und durch einen kosmischen Zufall in die Vergangenheit geschickt werden, wo sie voll bekleidet zu unterschiedlichen Zeiten ankommen.
Allerdings, gut, wir sehen nur den einen Soldaten. Hm. Der benimmt sich allerdings wie eine Maschine und es wird im Voice-Over erklärt, dass er keine Emotionen hat und keine Nähe kennt und das ja, schon auch.
Weil er halt so erzogen und konditioniert wurde. Klar. Aber das ist halt trotzdem nochmal ein Unterschied zu dieser Maschine.
Es soll schon dasselbe sein im Endeffekt.
Ja. Ja. Also bei Terminator sind es halt ein Roboter, der mit einer klaren Mission gezielt in die Vergangenheit geschickt wird. Und ein Mensch, der genauso gezielt diesen Roboter aufhalten soll und darum kurz danach in der Vergangenheit auftaucht. Die Technologie erfordert, dass beide nackt reisen. Und als sie erstmal in der Vergangenheit ankommen, weicht Terminator ohnehin von Soldier ab. Also, ja, es ist ein Stück weit dieselbe Ausgangssituation. Und es gibt halt nur begrenzt Möglichkeiten, so einen Krieg in der Zukunft darzustellen. Aber trotzdem finde ich nicht, dass wir hier von einem Plagiat sprechen können.
Nö, so weit würde ich auch nicht gehen. Ich sag nur, die Parallelen sind deutlich da.
Ja, okay. Also ich weiß nicht, was Cameron tatsächlich für ein Wortlaut gegenüber Tromé und im Starlog-Interview gesagt hat. Das lässt sich heute leider auch nicht mehr rekonstruieren. Aber ich halte es halt echt für übertrieben, dass ihm ein Plagiat nachgesagt wird, vor allem wenn ich sehe, mit welch deutlich krasseren Rip-Offs andere AutorInnen und RegisseurInnen damals und heute durchgekommen sind, ohne Konsequenzen. Wenn Terminator überhaupt geklaut ist, dann von Halloween. Und auch das ist eher das Festhalten an der etablierten Slasher-Formel als Ideenarmut seitens Camerons. Eine unaufhaltsame Kampfmaschine mit einem klaren Ziel, das noch dazu eine Frau ist, und der auf dem Weg dorthin erst ein paar andere tötet, bis sie ihn am Ende aufhalten kann, unterstützt schon einen männlichen Beschützer, der am Ende aber gar nicht so hilfreich ist, wie man zunächst denken könnte. Das sind für mich um einiges deutliche Parallelen als die zu Soldier.
Ja, aber weniger auffällige. Also sie sind weniger direkt augenfällig. Ich glaube, darum ging es einfach.
Ja.
Außerdem, ganz krasse Abweichung von Halloween. Man kann dort Sex haben und überleben.
Na gut, das ist... Ja. Außerdem finde ich halt, es ist nicht nur dem technischen Fortschritt von ziemlich genau 20 Jahren anzurechnen, dass der Krieg bei Cameron sehr viel deutlicher und brutaler dargestellt wird als in Outer Limits. Also Panzerketten, die über menschliche Schädel fahren, das ist schon ein ziemliches Bild. Und eine Texteinblendung, die uns von der nuklearen Apokalypse berichtet, nach welcher der Krieg dann einfach weitergeht, das ist mehr, als Allison auch nur versucht hatte.
Die nukleare Apokalypse war 2029 oder früher?
Nee, 29 spielt ja diese Rückblende und da ist die schon passiert.
Ach so, mhm.
Dann springt der Film auch direkt in die Gegenwart des Jahres 1984. Wir befinden uns in Los Angeles, wo der Großteil des restlichen Films spielen wird. Ein Müllwagen springt nicht an und Blitze zucken durch die Nacht. Der Fahrer kommentiert "What the hell?" und macht sich aus dem Staub. Danach sehen wir Arnold Schwarzenegger nackt in der Gasse hocken, der die Rolle ja anstelle von Lance Henriksen spielt. Ebenfalls im Gespräch war damals übrigens ein 36 Jahre alter ehemaliger Profi-Footballspieler gewesen, der nach Karriereende als Schauspieler angefangen hatte, der die Rolle aber nicht bekam, weil Cameron ihm nicht zutraute, einen skrupellosen Mörder zu spielen. Der Name dieses Schauspielers?
O.J. Simpson.
Exakt. Arnold steht auf und sieht sich das nächtliche L.A. an. Drei Punks, darunter ein junger Bill Paxton und ein junger Brian Thompson, machen sich über den nackten Mann lustig und zücken ihre Springmesser, als er verlangt, dass sie ihm ihre Kleidung geben. Er macht kurzen Prozess mit den dreien. Der dritte gibt ihm sogar noch seine graue Jacke, aber zu spät.
Ich weiß nicht, er stirbt zumindest nicht onscreen.
Ja.
Vielleicht hat er sich retten können.
Ja, aber unwahrscheinlich.
Unwahrscheinlich.
In einer anderen Gasse kommt dann der zweite Besucher aus der Zukunft an. Auch hier zucken Blitze durch die Nacht, bevor ein nackter Mann auf dem Boden liegt. Das ist der von Michael Biehn gespielte Kyle Reese. Wie gesagt, das Gegenstück zu Dr. Loomis aus Halloween und der Mann, der das Final Girl beschützen muss, das hier von Linda Hamilton gespielt wird, statt von Jamie Lee Curtis. Reese war übrigens die Inspiration dafür, dass der von Ron Mars und Daryl Banks erschaffene Green Lantern Rayner den Vornamen Kyle trägt.
Hm.
Und im Gegensatz zu Arnold hat Reese direkt die Polizei auf seiner Fährte. Er überwältigt einen der Cops und fragt ihn nach dem Datum. Donnerstag, der 12. Mai 1984, was übrigens gar nicht hinkommt.
Hm, ist ein Samstag.
Dem Autoren der Romanadaption fiel das auf und er änderte die Datumsangabe einfach auf den 9. März 1984. Auf den Tag, genau 40 Jahre bevor wir diese Folge aufnehmen.
Ach, wie schön.
Kyle flieht in ein Kaufhaus, wo er sich vor den Taschenlampen der Feinde und Helfer versteckt und gleichzeitig Kleidung von den Ständern klaut. Dann klettert er von außen an der Fassade herunter, stiehlt ein Gewehr aus einem Polizeiauto und spaziert gelassen durch die Nacht. Kameramann Adam Greenberg, der es außer Terminator 2 und Ghost-Nachricht von Sam nie wirklich zu großen Produktionen gebracht hat, fängt die Atmosphäre hervorragend ein. Dann treffen wir Sarah Connor, nicht die Sängerin. Sie arbeitet als Kellnerin in einem Fastfood-Diner namens Big Jeff's. Der Terminator betritt einen Pfandleihladen, sucht sich ein paar Knarren aus, lädt sie durch und erschießt dann den Händler, statt zu bezahlen. Dieser Händler wurde übrigens gespielt von Dick Miller aus den Gremlins-Filmen und Explorers. Mit den Waffen besucht er dann die erste Sarah Connor im Telefonbuch, fragt nach ihrem Namen und erschießt sie dann.
Übrigens, als er im Telefonbuch nachschlägt, schlägt er mit beiden Händen nach. Mhm. Der linke bleibt auf John L. Connor stehen und der rechte sucht nach Sarah Connor.
Hm.
Foreshadowing!
Dabei sollte die Maschine eigentlich wissen, dass es John Connor zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab.
Die Maschine müsste auch nicht ihre Finger benutzen, um im Telefonbuch nachzuschlagen.
Das stimmt. Sarah Connors von Linda Hamilton gespielte Namensvetterin bekommt eine Meldung darüber in den Nachrichten mit. Ihre Kollegin kommentiert das mit "Your dad". Sie sollte nicht recht behalten. Kyle Reese sieht Baustellenfahrzeuge, deren Ketten bei ihm Flashbacks an das Schlachtfeld der Zukunft auslösen. Keine Menschen, die konditioniert alle Befehle ausführen wie Roboter, sondern nicht-humanoide Maschinen. 1984 ein Meisterwerk der Stop-Motion-Technik, perfekt kombiniert mit realen Schauspielern. Kyle verliert in dem Flashback all seine Mitstreiter, rettet sich dann in ein Auto und fährt den Schüssen der verfolgenden Kriegsmaschinen aus, rammt aber auch einen Stapel aus Schrott, bevor er im Jahr 1984 schweißgebadet aufwacht. Bei Linda Hamilton klingelt das Telefon, ein obszöner Anrufer, aber einer, den sie kennt. Der Anruf ist gar nicht für sie, sondern für ihre Mitbewohnerin Ginger.
Ich bin so froh, dass es keine Flurtelefone mehr gibt.
Flurtelefone?
Naja, also Festnetztelefone, so hießen die.
Gibt's doch, hab ich auch.
Ja, aber nicht in meiner WG.
Ah, okay. Sie drückt Ginger den Hörer in die Hand. It's the creep. Im Polizeipräsidium lernen wir dann die Rolle kennen, die Lance Henriksen als Ersatz dafür angeboten wurde, dass er nicht den Terminator spielen durfte. Officer Vukovic. Er redet mit seinem Vorgesetzten namens Traxler darüber, dass eine zweite Sarah Connor getötet wurde. Haben sie es mit einem Serienkiller zu tun? Auch die Presse kommt dem Muster auf die Spur. Die beiden Opfer wurden in genau der Reihenfolge getötet, wie sie im Telefonbuch stehen. Traxler hat keinen Kommentar für sie übrig. Er wird übrigens gespielt von Paul Winfield aus Star Trek 2, Cliffhanger und Mars Attacks.
In der Originalfassung des Drehbuchs hat der Terminator übrigens sichergestellt, ob er die richtige erwischt hat, jedes Mal danach, indem er geschaut hat, ob sie Operationspins im Bein haben, von denen er wusste, dass Sarah Connor sie hat, aber nicht wusste, woher. Und das Schöne ist, dass sie diese Verletzung aus dem Endkampf mit ihm hatte. Das heißt, er hätte sowieso nach etwas gesucht, was noch nicht da gewesen wäre.
Oh, das ist aber clever. Schade, dass das nicht im fertigen Film gelandet ist.
Hm.
Traxler befiehlt Vukovic, der nächsten Sarah Connor einen Leibwächter zu schicken und sie telefonisch zu warnen, aber er bekommt niemanden an den Apparat. Die Nachrichten berichten trotzdem darüber und unsere Sarah Connor bekommt das mit. Sie macht sich Sorgen. Das Telefonbuch in der Bar, in der sie sich befindet, zeigt, dass sie selbst im Telefonbuch an dritter Stelle steht. Ist sie das nächste Opfer? Sie geht in die Nacht hinaus und sie wird verfolgt von Kyle Reese, der in der Zukunft nicht viele Anti-Stalking-Seminare besucht hat.
Sie, Kinder, wenn ihr nachts Leute auf der Straße überholt, dann wechselt doch bitte einfach die Straßenseite.
Sie hängt ihn ab, indem sie sich in einen Nachtclub rettet mit dem Namen Tech Noir. Die Tanzfläche bietet einen perfekten Schnappschuss der 80er. Von einem öffentlichen Telefon in der lauten Disco ruft sie jetzt selbst beim Polizeirevier an, erreicht aber niemanden.
Vielleicht war die Mikrofontechnik damals einfach sehr, sehr gut. Ich glaube nicht.
Der Terminator taucht bei ihr zu Hause auf, wo Ginger gerade Sex mit ihrem Freund hatte. In Slasher-Filmen ein Todesurteil und darum muss sie jetzt dran glauben. Zuerst gibt es aber noch einen Fake-Out-Jumpscare, bei dem sie bloß von dem Leguan erschrickt wird, den sie und Sarah in der Wohnung halten. Ein bisschen wie die Katze in Freitag der 13.2.
Ja, wobei es für mich so aussieht, als würde nur Sarah den Leguan halten und ihre Mitbewohnerin eigentlich nicht so viel davon halten.
Ja, schwer zu sagen, das Viech taucht im Rest des Films nicht mehr auf.
In der Wohnung ist ja auch keiner mehr im Rest des Films. Oh mein Gott, ich hoffe, der wird gefüttert.
Wenn ihr wisst, was mit dem Leguan passiert ist, schreibt uns doch bitte. Dann ist auch schon Arnold da und erschießt erst ihren Freund, dann sie. Dieselbe Reihenfolge wie in Halloween. Und Schwarzenegger braucht keine William-Shatner-Maske, um bedrohlich zu wirken. Sein emotionsloses Gesicht ist verstörend genug. Und das liegt nicht an seinem Gesicht, sondern an der Emotionslosigkeit. Dann springt der Anrufbeantworter an. Es ist Sarah, die Ginger warnen will, aber dabei nur versehentlich den Terminator darüber aufklärt, dass der gerade die falsche Zielperson erschossen hat. Sie gibt die Telefonnummer durch, unter der sie erreichbar ist. Der Terminator durchsucht die Wohnung, bis er einen Lichtbildausweis von Sarah findet. Jetzt weiß er, wie sie aussieht. Danach kommt sie endlich beim Präsidium durch. Traxler sagt ihr, sie solle im Club bleiben und auf gar keinen Fall gehen. Schlecht, dass der Terminator weiß, wo sie ist und jetzt selbst im Techno-R aufkreuzt.
Wobei, ich meine, wenn wir von einem menschlichen Angreifer ausgehen, dann hat der Polizist schon recht. Wenn Natürlich. Du in einem belebten Ort bist,
ja.
Bleib da.
Ja. Leider haben wir es nicht mit einem menschlichen Angreifer zu tun. Sie sitzt dann auch mit dem Rücken zum Eingang und sieht ihn nicht. Es ist ihr Glück, dass ihr etwas runterfällt und sie sich bückt, als er zu dem Tisch sieht, an dem sie sitzt. Pech, dass sie im Spiegel der Bar Kyle Reese sieht, den sie ja für die eigentliche Bedrohung hält. Dann sieht der Terminator sie, schreitet bedrohlich auf sie zu, zieht eine Waffe und wird von Kyle angeschossen, der das Ganze im letzten Augenblick gesehen hat. Arnold geht zu Boden, aber nicht lange. Wie Michael Myers steht auch er wieder auf. Nicht wie Michael Myers ballert er dann mit einer Maschinenpistole um sich. Allerdings schafft es Kyle von Deckung zu huschen und daraus hervorzuspringen, als sich Arnold wieder seinem eigentlichen Ziel zuwendet. Er ergreift Sarahs Hand und sagt den Satz, der zur Legende wurde: "Come with me if you wanna live." Die beiden eilen durch die Nacht, verfolgt vom unermüdlichen Terminator, aus dessen Sicht wir das Ganze für ein paar Sekunden sehen, komplett mit Head-Up-Display und rotem Filter.
Ist wohl ROM-Assembler-Code für das damalige Apple II-Betriebssystem.
Okay.
Und scheinbar hat es funktioniert, wenn du manche von den Sachen eingegeben hast in dein Apple II. Mhm. Ich kann den Code jetzt leider nicht vorlesen, aber so einen kleinen Ausschnitt konnte man anfügen, angeblich. Ich hatte kein Apple II.
Ich auch nicht.
Und dann hat das Ding umgeschaltet auf diese Terminator-Ansicht.
Krass. Die beiden können sich in ein Auto retten und fahren los, rammen einen Polizeiwagen, bringen sich aber auch in Sicherheit vor dem Terminator, der daraufhin den Polizisten ergreift, ihm den Wagen stiehlt und dann Kyle und Sarah verfolgt. Sie steht mittlerweile verständlicherweise völlig unter Schock. Kyle brüllt sie an, sie solle seine Befehle befolgen, wenn ihr Leben lieb ist. Und erklärt sie darüber auf, dass ihr Verfolger kein Mensch ist, sondern eine Maschine. Ein Terminator. Kein Roboter, sondern ein Cyborg. Der T-800 Modell 101. Dann werden sie erwischt, allerdings nicht von diesem Cyborg, sondern von der Polizei, die sich wieder mal nicht gerade von der hilfreichsten Seite zeigt.
Kriegen immer die Falschen.
Als sie die Polizei abgehängt haben, gibt ihr Kyle mehr Exposition. Terminatoren gibt es noch nicht, die werden erst in 40 Jahren gebaut werden. 1984 plus 40 Jahre? Ach, da müssen wir uns sicher keine Sorgen machen.
Naja, ich meine, dieser Nuklearschlag müsste ja schon längst gewesen sein.
Ja.
Allerdings 2029 auf diesem Schlachtfeld ist, wenn ich mich nicht erinnere, auch das Jahr, in dem Planet der Affen spielt.
Mhm.
Also können wir uns quasi aussuchen, welche dystopische Zukunft wir wollen.
Juhu!
Yay! Und ist nicht im letzten Jahr KI wahnsinnig durch die Decke gegangen?
Ja, aber zum Glück nicht als Kernpunkt von miteinander vernetzten Verteidigungscomputern.
Soweit wir wissen.
Guter Punkt.
Da-dum.
Sarah muss sich so oder so jetzt Sorgen machen, denn dieser Terminator wird sie verfolgen. Man kann nicht mit ihm verhandeln oder ihn überzeugen. Er hat keine Angst, kein Mitleid und er wird nicht aufhören, bis sie tot ist. Sie bittet Kyle um Hilfe und er weiß nicht, ob er ihr helfen kann. Nicht mit den primitiven Waffen der Vergangenheit. Und es hilft auch nicht, dass der Terminator gerade den Polizeifunk abhört und so dahinter kommt, in welchem Parkhaus sich Kyle und Sarah gerade verstecken. Sie wechseln das Auto und Sarah fragt, warum der Terminator ausgerechnet hinter ihr her ist. Und er erklärt, dass alles um sie herum in ein paar Jahren durch einen Atomkrieg zerstört werden wird. Niemand wusste zunächst, wer ihn begonnen hatte, bis sie dahinter kamen, dass es die Supercomputer waren, die die Nationen der Erde im Kalten Krieg der 80er eigentlich beschützen sollten, die allerdings zu einer künstlichen Intelligenz führten, die über das Schicksal der Menschheit entschied. Kyle selbst wurde erst nach der Apokalypse geboren. Er bekam einen Barcode mit einer Nummer in den Arm gelasert, die unangenehm an die Shoah und den Holocaust erinnert. Ein Teil der Menschheit wurde versklavt, aber ein Mann brachte ihnen bei, zu kämpfen, inspirierte sie alle zum Widerstand. Sein Name war John Connor. Der Sohn, den Sarah eines Tages haben wird. Dass es auch sein Sohn sein wird, weiß er zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht, aber ja, dass John bereits in der Zukunft existierte, bevor Kyle in die Vergangenheit reiste, ist ein Musterbeispiel für ein selbstkonsistentes System nach Novikov. Ein System, von dem sich die Fortsetzungen dann immer weiter entfernten, aber dazu mehr in den kommenden Wochen. Jetzt findet der Terminator erstmal die beiden in ihrem Auto und es kommt zu einer Verfolgungsjagd durch die Nacht. Die Maschine kann gleichzeitig fahren und aus dem Fenster schießen, im anderen Wagen muss Sarah das Steuer übernehmen, damit sich Kyle herauslehnen kann. Sie crashen und die Polizei befiehlt ihnen auszusteigen und sich auf den Boden zu legen. Kyle will sich widersetzen, aber Sarah schätzt ganz richtig ein, dass die Cops ihn nicht am Leben lassen würden.
In den USA ist das eine echt blöde Idee.
Im Präsidium bringt man sie zu Vukovic und Traxler. Ebenfalls im Raum ist der Psychologe Dr. Silberman, gespielt von Earl Bone aus 9 to 5 und MASH. Und es ist erstaunlich, in wie vielen Fortsetzungen wir den noch sehen werden.
Das war der unsympathischste Charakter. Warum kommt der noch so oft vor?
Weil er überlebt hat?
Ja, okay, aber ich meine, der Terminator war sympathischer als der Psychologe.
Nicht falsch. Der Terminator wurde bei der Schießerei getroffen und muss sich erstmal selbst reparieren. Er schneidet sich selbst den Unterarm auf und repariert seine künstlichen Sehnen. Das Skalpell schneidet mit einem glitschenden Geräusch durch die künstliche Haut. Der Film war in Deutschland übrigens lange Zeit nur geschnitten verfügbar. Die ungekürzte Version war 15 Jahre lang auf dem Index, bis sie neu geprüft und ab 16 Jahren freigegeben wurde. Und diese Selbstreparaturszene war neben ein paar der Mordszenen einer der Hauptgründe dafür.
Nachvollziehbar, ich meine, die ist schon echt gut gemacht.
Ja. Im Präsidium wird jetzt erst einmal Kyle verhört und ihm glaubt natürlich niemand, als er schildert, wie erst der Terminator, dann er selbst in die Vergangenheit geschickt wurde. Eine Vergangenheit, die für alle anderen im Raum die Gegenwart ist. Immerhin erwähnt er jetzt auch das erste Mal den Namen Skynet und die Firma Cyberdyne, die in der Fortsetzung noch wichtig werden wird. Arnold ist inzwischen vom Arm zum Auge übergegangen, das ebenfalls defekt ist. Mit einem Skalpell schneidet er sich den künstlichen Augapfel aus dem Gesicht. Der künstliche Kopf, den sie für die Aufnahme benutzt haben, wirkt nicht sehr überzeugend, aber ich verstehe trotzdem, dass die BPJM damals beeindruckt war, wie realistisch die Szene wirkt. Wenn Dennis jetzt hier wäre, würde er wieder sagen, praktische Effekte größer CGI.
Immer.
Ja.
Auch der Terminator später im Film noch.
Ja.
Wäre heutzutage überhaupt nichts mehr, wenn der mit CGI gemacht worden wäre.
Das werden wir in den Fortsetzungen noch
sehen. Oh no.
Kyle schildert, dass die Zeitmaschine keine künstliche oder tote Materie durch die vierte Dimension schicken kann, wenn diese nicht durch organische Materie umhüllt ist.
Aber er hat doch seine Haare noch. Haare sind tote Materie.
Ja.
Wenn ich kurzsichtiger Soldat wäre, müsste ich meine Brille da lassen?
Wahrscheinlich.
Was ist mit Piercings?
Vielleicht lasern sie dich vorher. Naja, Piercings würden nicht mitgeschickt werden, dann hättest du nur die Ohrlöcher oder Löcher an anderen Körperteilen.
Die Tinte in meiner Haut ist nicht organisch. Aber sie ist unter der Haut. Sie ist
organischer Materie umhüllt, okay. Genau.
Na gut. Professor McGonagall, ich habe das noch nicht ganz verstanden.
Aber vielleicht ist das der Grund dafür, dass sie ihm seine Tätowierung eingelasert haben. Andererseits haben das die Maschinen gemacht und die hatten ja nicht vor, ihn in die Vergangenheit zu schicken. Also streich das.
Okay. Aber die Autoren haben in der Zwischenzeit übrigens auch zugegeben, dass die Regel keine wissenschaftliche Grundlage hat und damals nur ein dramatisches Handicap war. Dann,
Ja.
weil sonst hätte er ja seine ganzen Bomben mitnehmen können, dann hätte der Film 5 Minuten gedauert.
Ja, das stimmt. Und wir hätten keinen nackten Arnold gesehen.
Das wäre natürlich auch extrem schade gewesen, ja.
Ich meine, es ist ein beeindruckendes Bild.
In der Tat.
Ja. Sarah Connor hat die traumatischen Erlebnisse mittlerweile weit genug außerhalb ihrer Reichweite, um beim Abspielen der mitgefilmten Unterhaltung mit Kyle darüber schmunzeln zu können. Erst als der darauf besteht, mit ihr zu reden, wird sie wieder nervös. Traxler meint, es gäbe für alles eine Erklärung. Ihr Angreifer war bestimmt nicht kugelsicher, er hat bestimmt nur eine schusssichere Weste getragen. Und er hat bestimmt bloß keinen Schmerz gespürt, weil er mit PCP vollgedröhnt war.
Ich wusste nicht, was PCP ist, aber scheinbar ist es sowas Ähnliches wie Ketamin, nur weniger gut.
Weniger gut und weniger schmerzstillend, was in diesem Kontext natürlich interessant ist.
Aber vielleicht in den USA weiter verbreitet.
Wahrscheinlich. Eine Theorie, die Traxler aber auch sehr bald überprüfen kann, denn der Terminator ist jetzt am Präsidium angekommen und es folgt eine der kultigsten Szenen der Filmgeschichte. Der T-800 fragt am Eingang, ob er Sarah Connor sehen kann. Der Beamte lehnt ab. Die Killermaschine untersucht die Sicherheitsscheibe, versichert dann den Polizisten, I'll be back. Dann verlässt er das Präsidium und fährt mit einem Auto durch die Eingangstür und durch die Sicherheitsscheibe. Im Drehbuch hatte gestanden, I'll come back. Aber Arnold änderte die Zeile ab und schrieb damit Filmgeschichte.
Arnold wollte die Zeile allerdings noch ein bisschen anders abändern. Der sagte nämlich, dass Abkürzungen für Maschinen unüblich seien. Und deswegen wollte er sagen, I will be back.
Oh, guter Punkt.
Da hat sich aber Cameron durchgesetzt.
Mhm.
Ist übrigens auch, ist wahrscheinlich Zufall. Aber I'll be back ist auch etwas, was der Son of Sam Serienmörder in seinen Briefen an die Polizei immer wieder geschrieben hat. Und er war von 1975 bis 1977 aktiv. Also
ja, ich glaube trotzdem, das war Zufall, aber
wer weiß. Ich denke auch tatsächlich, aber es könnte sein, dass nicht.
Ja. Im Präsidium eröffnet jetzt der Terminator das Feuer und erschießt alles, was ihm vor die Maschinenpistolen kommt. Sarah, die auf einem Sofa versucht hatte, etwas Schlaf zu finden, schreckt jäh hoch. Der Terminator wird mehrfach angeschossen, reagiert darauf aber überhaupt nicht und wandert unbeeindruckt zum Sicherungskasten, um das gesamte Gebäude in Dunkelheit zu tauchen. Und die Notbeleuchtung verbreitet allenfalls noch mehr Dunkelheit. Sowohl Traxler als auch Vukovic müssen dran glauben. Es wird ja oft im Internet verbreitet, Bill Paxton sei der einzige Schauspieler, dessen Rollen im Laufe seiner Karriere von einem Alien, einem Predator und einem Terminator getötet wurden, aber auf Lance Henriksen trifft das halt eben auch alles zu.
Schön, trotzdem.
Immerhin Kyle schafft es, sich in dem ganzen Chaos zu befreien. Und er schafft es, mit Sarah zu fliehen. Sie fahren aus der Stadt heraus und schieben ihr Auto von der Straße, damit es schwerer wird, ihnen zu folgen. Dann verstecken sie sich in einer Unterführung. Sarah friert und Kyle umarmt sie, damit sie sich gegenseitig wärmen können. Sie bemerkt, dass er angeschossen wurde. Sie will ihn zu einem Arzt bringen, aber der Soldat hat schon Schlimmeres weggesteckt. Immerhin, sie hat einen Erste-Hilfe-Kasten vermutlich aus dem Auto, mit dem sie kam. Sie versorgt seine Wunde, dabei redet er von ihrem zukünftigen Sohn. Er hat ihre Augen und seine Körpergröße. Und er würde für John Connor sterben.
Foreshadowing.
Wer Johns Vater ist, weiß er nicht. Nur, dass der vor Ausbruch des Krieges starb. Warum er die Mission annahm? Weil es eine Chance war, die legendäre Sarah Connor kennenzulernen. Eine Chance, sie darauf vorzubereiten, was alles auf sie zukommen wird. Sie ist nicht besonders zugänglich dafür. Kyle übermittelt ihr eine Nachricht von ihrem eigenen Sohn. Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt, aber sie darf nicht unterschätzen, was ihr alles bevorsteht. Und er schildert ihr, wie die Zukunft aussieht. Menschen können nur nachts raus und auch das ist nicht sicher. Die Terminatoren sind überall. Eine weitere Rückblende in die Zukunft folgt.
Rückblende, ja.
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 Sie zeigt Kyle auf dem Weg in den Bunker, in dem sich einige Überlebende verschanzt haben. Ein Bild des Elends und Leidens. Er greift in eine Tasche und holt ein Foto von Sarah Connor heraus. Dann bellen die Wachhunde. Unter den letzten Neuankömmlingen war ein getarnter Terminator, der jetzt wild um sich schießt. Auch auf die Hunde. Dieses Modell wurde gespielt von Franco Columbu. Es taucht auch im Videospiel zu Terminator 3 auf als Zwischenboss. Columbu war ein Bodybuilder wie Arnold und wurde 1986 dessen Trauzeuge.
Oh, süß.
Ein Feuer bricht aus. das das Foto von Sarah verschlingt. Und das Bild blendet weich über zurück ins Jahr 1984, wo Sarah am nächsten Morgen an Kyle angekuschelt aus einem erholsamen Schlaf aufwacht.
Es ist ein bisschen neblig. Mhm. Allerdings nicht wirklich. Der Nebel in der Szene ist in Wirklichkeit Insektenspray, weil am Drehort eine Fliegenplage war.
Ach du Schande.
Und eigentlich wollten sie warten, bis sich der Nebel verzogen hat, aber dann dachten sie, hey, das ist doch als Effekt eigentlich ganz nice und haben es mitgenommen.
Na super. Der Terminator bekommt am nächsten Tag Besuch vom Hausmeister, der das Zimmer reinigen will, indem er sich aufhält. Die Maschine geht eine Liste an möglichen Antworten durch, wie in einem Point-and-Click-Adventure. Er entscheidet sich für Fuck you, asshole. Das rettet dem Hausmeister vermutlich das Leben, denn er geht ohne zu zögern zum nächsten Raum und steht der Killermaschine deswegen nicht im Weg, als der erneut aufbricht, um Sarah zu töten.
Den Satz hat übrigens der Punk am Anfang gesagt. Es ist also möglich, dass der Terminator ihn von ihm gelernt hat.
Oh.
Als Antwortmöglichkeit.
Ja, schön.
Und übrigens, der Putzmann fragt ja, ob er eine tote Katze da drin hat. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum? Maschinen riechen doch mal nichts.
Stinkt, weil er da irgendjemanden umgebracht hat, dessen Zimmer es war.
Ich habe es anders verstanden, dass vielleicht irgendwie irgendwas an ihm verrottet, weil er beschädigt wurde.
Auch möglich.
Also es stört ihn nicht weiter, weil er braucht die Haut ja nicht per se. Aber es kann schon sein, dass organisches Material halt unangenehm riecht, wenn es kaputt geht, ne?
Ja, möglich. Sarah ist mit Kyle in einem Hotel gelandet. Sie duscht und ruft dann ihre Mutter an. Alle Ratschläge von Kyle ignorierend gibt sie ihre Telefonnummer durch. Aber die Stimme ihrer Mutter am anderen Ende war aus dem Mund des Terminator gekommen. Ihre Mutter ist längst tot. Der Terminator ruft jetzt im Motel an und verlangt die Adresse.
Ist übrigens James Camerons Stimme, der Hotelmanager. Übrigens auch das Date, was ganz am Anfang abgesagt wird für Sarah, ist auch James Cameron am Telefon. Mhm.
Kyle hat in der Zwischenzeit Lebensmittel und Zutaten für Nitroglycerin besorgt, was man halt so braucht. Damit bauen sie ein paar Rohrbomben, bevor sie sich ans Fenster setzen und auf das Eintreffen ihres Gegners warten. Sarah fragt, wie die Frauen in der Zukunft sind, und Kyle antwortet nur, sie seien gute Kämpferinnen. Das ist es aber nicht, was sie wissen wollte. Ob er in der Zukunft Liebe gefunden hat. Und er sagt nein, nie. Voller Mitgefühl für alles, was er durchgemacht hat, berührt sie seine Schulter. Er beschreibt ihr das Foto, das John ihm gegeben hatte, und er gesteht ihr seine Liebe. Das hätte er nicht sagen dürfen, ärgert er sich, aber sie küsst ihn. Die Leidenschaft geht mit ihnen durch und das Leitmotiv im Soundtrack ertönt jetzt sehr viel sanfter und zur Situation passend, aber es ist dieselbe Melodie. Dann bricht Sarah die oberste Regel im Slasher-Film-Genre, aber irgendwie muss ja John Connor gezeugt werden.
Stimmt, sonst geht das alles nicht auf.
Mhm. Dann schneidet der Film zurück in die rot eingefärbte Perspektive des Terminators. Er ist am Motel angekommen und schießt eine Salve in das Zimmer von Kyle und Sarah. Die waren aber rechtzeitig zu einem Pickup-Truck geflohen und fahren jetzt los.
Und zwar, weil... Wie heißt der?
Arnold Schwarzenegger.
Reese. Und zwar, weil Reese vorher einen literal Pet-the-Dog-Moment hatte. Der hat nämlich den Schäferhund draußen vom Hotel gestreichelt.
Mhm.
Und der warnt ihn jetzt.
Ah.
Und wenn ich mich nicht irre, dann ist das Wolfie, der deutsche Schäferhund von James Cameron. Aber da kann ich mich irren.
Der T-800 steigt auf ein Motorrad und heftet sich an ihre Fersen. Er rechnet nicht damit, dass die jetzt ihre Rohrbomben aus dem Autofenster werfen wie bei Super Mario Kart. Die Dinger machen aber auch kaum mehr Schaden als eine Bananenschale.
Nicht an ihm zumindest.
Ja, aber auch die Straße hat danach nicht wirklich Löcher oder so.
Das stimmt. Es gehen nicht mal irgendwie die Lichter aus im Tunnel.
Ja, ist einfach nur so ein bisschen Rauch und das war's.
Nicht mal eine Druckwelle.
Mhm.
Da haben sie aber schlecht gebastelt.
Arnolds Schüsse hingegen erwischen erst Kyle, dann den Wagen, der sich prompt überschlägt. Kyle ist verletzt, aber auch der Terminator wurde von seinem Motorrad geschleudert und jetzt wird er auch noch von einem Truck überrollt. Aber auch das bremst ihn nur und hält ihn nicht auf. Er steigt ans Steuer des Trucks, verlangt vom Beifahrer nur Get out! Und der Anblick von Arnold, dem ein Teil des Gesichts fehlt, sodass der Roboterschädel mit dem rot leuchtenden Auge darunter frei liegt, ist ein sehr überzeugendes Argument.
Wäre ich auch relativ zügig ausgestiegen. Übrigens war Arnold Schwarzenegger während der Dreharbeiten wohl einmal im Restaurant während der Mittagspause und hat vergessen, dass er das Make-up noch drauf hatte.
Oh.
Und das war, glaube ich, das aus der Szene, weil es wurde beschrieben, als mit dem Auge und der Kiefer fehlte. Und, ja.
Schön.
Es ist nicht überliefert, wie das Restaurantpersonal reagiert hat, aber...
Er nimmt mit dem Truck die Verfolgung auf, Kyle spendiert ihm noch eine Rohrbombe, die den Öltank des Trucks hochgehen lässt und den Cyborg in einem Feuerball verschwinden lässt. Irgendwie müssen wir die Explosion aus Camerons Traum herbeiführen. Kyle ist verletzt, kann aber noch gehen, und er und Sarah fallen sich erleichtert in die Arme. Aber noch ist der Terminator immer noch nicht besiegt, und das Endoskelett schreitet jetzt in glorreichem Stop-Motion aus den Flammen. Und spätestens mit diesem glänzenden Totenkopf ist die Kampfmaschine jetzt endgültig zum Slasher-Schurken geworden. Die beiden fliehen in eine Fabrik, die Maschine dicht hinter ihnen. Kyle schaltet die hydraulischen Pressen an, dann bricht er zusammen. Sarah brüllt ihm Befehle zu wie ein General und er kann sich tatsächlich noch einmal aufraffen. Auf seine Geliebte gestützt humpelt er vorwärts. Das metallene Skelett versucht, sie zwischen all den schweren Maschinen zu orten. Erfolgreich. Kyle greift den Terminator an, damit Sarah die Gelegenheit zur Flucht nutzen kann. Sie sieht etwas zu lange wie gelähmt zu den beiden herüber. Als Kyle dann die letzte Rohrbombe zündet und sich selbst opfert, ist sie nicht weit genug weg. Ein Trümmerstück hat sie am Bein erwischt. Die Quelle für diesen Metallsplint aus dem früheren Drehbuchentwurf. Und der T-800 ist immer noch nicht endgültig hinüber. Als sie Kyles Leiche untersucht, rappelt er sich wieder auf. Und wie in Camerons Traum krabbelt er ohne Beine hinter ihr her. Bloß die Küchenmesser fehlen. Und auch sie kann nicht mehr laufen und so robben die beiden voreinander her durch die Maschinen der Fabrik. Klingt albern, ist in dem Moment aber unfassbar spannend. Seine Hand greift nach ihrem Fuß, verfehlt ihn allerdings mehrfach ganz knapp. Und dann ist es wieder einmal das Final Girl selbst, das dem Slasher-Monster den Rest geben muss. Sie aktiviert die Presse, unter der er gerade herkrabbelt, sagt noch cool "You're terminated, fucker" und zerquetscht ihn dann. Also man kann echt eine klare Linie ziehen von Laura Strode zu Sarah Connor und von Sarah Connor zu Sidney Prescott.
Sehe ich. Der Rauch, der aus dem terminierten Terminator rauskommt, ist übrigens Zigarettenrauch scheinbar gewesen.
Ach so.
Ich dachte irgendwie, sie hätten eine Nibbelmaschine, aber wahrscheinlich war die zu teuer.
Die Rettungskräfte können nichts mehr für Kyle tun, aber immerhin Sarah wird versorgt, so wie Alice am Ende vom ersten Freitag, dem 13. Ein Epilog zeigt uns eine hochschwangere Sarah, die mit einem Jeep mitten in der Wüste an einer Tankstelle hält. Sie will eigentlich nur Benzin, lässt sich aber während der Aufnahme einer Tagebuch-Audiokassette für ihren Sohn dazu überreden, einem Jungen ein Polaroid von ihr abzukaufen. Es ist natürlich genau das Foto, in das sich Kyle in der Zukunft verlieben wird. Dann ruft das Kind ihr etwas auf Spanisch zu, der Tankwart übersetzt, ein Sturm wird kommen. Und sie sagt nur, I know. Dann fährt sie los, genau auf die Sturmwolken zu. Einer der ersten Credits ist Acknowledgement to the Works of Harlan Ellison. Das war bei der Premiere des Films noch nicht zu lesen, es wurde aber zu allen späteren Versionen des Films hinzugefügt, Teil des Vergleichs, dem Hemdale und ein widerwilliger Cameron zugestimmt hatten. Und jetzt dürfen wir den Film auf gleich zwei Listen ranken. Einmal auf die der Zeitreisefilme und im Gegensatz zu den Fortsetzungen ist hier auch die Liste der Slasher-Filme relevant. Oder was meinst du?
Ich wollte nur kurz einwerfen, die Szene, in der sie in die Wüste fährt, war eine von diesen Guerilla-Film-Szenen. James Cameron hatte ja kein Geld. Mhm. Die hatten ja nichts.
Ja.
Und das heißt, er konnte sich ganz oft die Drehgenehmigung nicht leisten. Und das heißt, er hat halt ganz oft ohne Drehgenehmigung gefilmt. Und die haben das dann so gemacht, dass sie sich alle verabredet haben. Die Schauspieler sollten da hinfahren. Dann haben sie möglichst schnell die Szene gedreht und versucht, alle wieder abzuhauen, bevor die Polizei kommt. Das nice. War eine dieser Szenen. Also insgesamt war es wohl schon so, dass sie viel nachts gedreht haben, eben viel dieses Guerilla-Filming gemacht haben. Anscheinend hat Arnold Schwarzenegger einmal um 3 Uhr nachts aus dem Bett geklingelt und meinte, wir müssen jetzt drehen, komm schon in deinem Kostüm an und solche Sachen.
Heftig.
Am Ende hat die Crew sich wohl T-Shirts machen lassen, auf denen stand, you can't scare me, I work for James Cameron.
Welche Liste willst du zuerst nehmen? Zeitreise oder Slasher?
Ich glaube, auf der Zeitreise ist ein bisschen weniger, ne?
Ja, ja.
Dann machen wir doch die zuerst.
Ich überlege gerade, ob er besser oder schlechter ist als der sehr, sehr unterschiedliche Bill und Ted.
Mhm. Ja, da bin ich tatsächlich auch.
Weil besser als Final Girls finde ich ihn.
Ja.
Besser als die Zurück in die Zukunft Filme finde ich ihn nicht. Mhm. Und der Knackpunkt ist halt jetzt wirklich Excellent Adventure.
Ich würde sagen, er ist besser.
Terminator ist besser?
Ja.
Kein Einwand.
Gut.
Also ich konnte mich jetzt einfach wirklich nicht entscheiden, deshalb, wenn du da jetzt sicher bist, okay. Damit schafft er es in die Top 5 der Zeitreisefilme.
Bis jetzt.
Ja, ja. So, bei den Slasher-Filmen ist die Konkurrenz etwas stärker.
Ja.
Da ist der 5. Platz Texas Chainsaw Massacre.
Da ist der definitiv besser, Terminator.
Der 4. ist Scream.
Da wird es schon schwieriger.
Also wir haben ja gerade gesagt, dass Scream durchaus auf Terminator aufbaut. Dass es da schon Parallelen gibt. Die Frage ist, sind diese Parallelen wichtig genug, dass man sagen könnte, ohne Terminator hätte es Scream nicht gegeben? Und ich glaube nicht.
Also Scream hätte es auch gegeben, wenn es nur Halloween gegeben hätte. Weil wir haben ja gerade schon gesagt, dass Terminator auf Halloween aufbaut und dann baut Scream darauf auf.
Ja, also. Ja. Über Scream haben wir Nightmare on Elm Street und der ist halt flapsiger als der Terminator. Aber das alleine macht ihn nicht schlechter.
Also das Make-up ist in beiden exzellent für den Killer.
Überhaupt die praktischen Effekte, wenn ich jetzt mal an das Telefon denke mit seinem Mund. Und die sind beide von 1984.
Ja.
Man könnte natürlich sagen, Nightmare on Elm Street ist ein reinerer Genrevertreter, aber das ist Scream auch.
Ja, daran aufhängen würde ich es nicht, aber das war tatsächlich gerade das, was mir im Kopf rumging. Weil James Cameron ja angeblich gesagt hat, das ist eher Tech-Noir als Slasher. Würde übrigens auch Blade Runner reinfallen.
Ja.
In Tech-Noir.
Ja, ja, dieses ganze Neo-Noir und Neon-Noir. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Soll man dann sagen, es ist ein neuer Platz 4?
Ja, zwischen Scream und Nightmare on Elm Street.
Alles klar. Dann sind wir für heute fertig. Ich wünsche euch eine tolle Woche, habt viel Spaß und nächste Woche geht's hier weiter mit Judgment Day. We'll be back.
Viel Spaß und bis dann. Die Zeile I'll be back wurde dann ja auch vom American Film Institute auf Platz 37 von 100 gesetzt. Also
37 in a row?
Was?
Entschuldigung, war ein Klöckswitz.
Ah, okay. Den könnte ich auch mal wieder sehen.